Ich werde den Thorsten Zieg nochmal herschicken. Wobei Zwickau ja am Freitag gewonnen hat. Interessiert euch das nicht, ne? Aber mich. Ja, schön, dass ich bei euch sein kann heute. Reformation, Aufbruch. Passt gar nicht zum Tag. Geht eigentlich nicht. Denn als ich heute hierher gefahren bin, auf der A4 Radio gehört habe, da kam ein Bericht darüber, dass genau heute das Reformationsjubiläum in Wittenberg endet. Ja, heute schließt die Weltausstellung Reformation. Wollen wir gleich Kekse essen gehen? Reformation, und es ist ja in den letzten 10 Jahren, wer irgendwo im kirchlichen Dienst steckt, der hat es die letzten 10 Jahre mitgekriegt. Sogenannte Reformationsdekade. Wer kann es nicht mehr hören? Okay, willkommen in meiner Welt. Wir steuern auf das Reformationsjubiläum hin, so sieht das Logo dafür aus. Es gibt oder gab, zum Glück gab, eine Reformationsbotschafterin mit der Frau Käsmann. Ja, ich hatte sie als Dozentin, das war ganz schwierig. Da hatte ich völlig das falsche Geschlecht, um mal eine 1 zu kriegen. Ist so. Ich war immer gut in Ökumenik. Wir beschäftigen uns viel mit Luther in den letzten Monaten und in den letzten Jahren. Und gleichzeitig ist unsere Wahrnehmung ja, abgesehen von Wittgensdorf und Auerswalde, aber in vielen Gemeinden, dass sich nichts Reformatorisches tut. In Landeskirchen, vielleicht auch in der Gesellschaft, da gibt es viele Anreize. Ihr habt ja vorhin schon so ein paar Dinge gebracht. Lutherkekse habt ihr auch schon gekriegt. Ne? Ich habe es nämlich in Folien mit drin. Es gibt einen schlecht recherchierten Film über die Frau von Luther. Wer hat den gesehen? Nicht verpasst. Die es nicht gesehen haben. Und da war doch schlecht, oder Bernd? Ja. Es gibt sogar Luther-Figuren, die stehen überall rum. Aber es ist eben so, wie bei vielen... Ich habe kein Headset. Wie bei vielen, was wir als Kirche tun, ich habe manchmal so den Eindruck, wenn wir uns nur genügend um Äußerlichkeiten bemühen, müssen wir nicht darauf achten, dass innerlich irgendwas passiert und wir können alles so lassen, wie es ist. Das ist schon verrückt. Ich bin in einer Gemeinde in Zwickau, die eine ziemlich wachsende Gemeinde ist, wo viele Leute neu dazukommen, richtig naturbelassene Heiden zum Beispiel, aber eben auch Leute aus anderen Ländern, die aus einem anderen Glauben kommen. Und es ist interessant, wir fragen die so regelmäßig, warum kommt ihr hierher? Warum kommt ihr in unsere Gemeinde? Und da erwarten wir natürlich, weil wir eine ganz moderne Gemeinde sind, dass irgendeiner sagt, weil die Band so gut ist. Ne? Sagen die nicht. Ich denke manchmal, vielleicht sagen sie, weil die Predigt so gut ist. Sagen sie auch nicht. Sondern sie sagen, wir kommen hierher, weil wir wirklich Jesus begegnen wollen. Weil wir es uns wünschen, dass Gott zu uns redet. Und das finde ich faszinierend. Und mich freut das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich, Mensch, wie gehen wir allgemein als Gemeinden mit so einer Sehnsucht um, die Menschen haben. Und deswegen ist es interessant, wirklich nochmal zu schauen, und deswegen haben wir das auch überlegt in der Vorbereitung auf diesen heutigen Gottesdienst, nochmal zu schauen, ja, was war denn so der Anlass für das, was damals passiert ist und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt vor der Lesung. Was ist der Grund dafür, dass Luther seine Thesen da an die Kirchentür in Wittenberg von der Schlosskirche genagelt hat? Reformation heißt ja wirklich etwas erneuern, wieder zurückbringen in eine ursprüngliche Form. Was heißt das? Wie sieht denn die ursprüngliche Form der Gemeinde von Jesus aus? Und ich denke, das ist wirklich hilfreich und mir hilft das auch sehr, mal einen kritischen, aber einen guten Blick auf die Person von Luther zu werfen, auf das, was er gesagt hat. Mich fasziniert dieser Mensch dahingehend, dass es jemand ist, der sagt, ich möchte wirklich ganz zurück zu den Wurzeln, zur Quelle. Ich möchte wirklich herausfinden, was sagt Jesus über seine Gemeinde, was sagt Jesus darüber, wie Menschen miteinander leben. Und er sagt sogar, die Form von Gemeinde möchten wir wiederfinden. Und zwar nicht die, die uns gefällt, was auch nicht schlecht ist, aber die, die Gott will. Luther findet 4 Tools, 4 Werkzeuge dafür. Haben wir alle schon mal gehört. Wer ist ein Konfi? Ein Konfi ist heute da. 4 Soli? Schon gehört? Gerald? Schon gemacht? Ich finde das ganz wunderbar. Und wenn man über die Frage, wie Gemeindeleben stattfinden soll oder was das Anliegen von Reformation ist, dann ist es, sind es 4 sogenannte Alleinstellungsmerkmale für die Gemeinde von Jesus Christus. Das erste, Gottes Wort, die Bibel. Wenn wir etwas suchen für Gemeinde im 21. Jahrhundert, dann ist es ein 2000 Jahre altes Buch. Wir finden das, was Gott über Gemeinde denkt und über unser Zusammenleben von Christen, nicht in der Tageszeitung, nicht in philosophischen Betrachtungen, nicht im Zeitgeist, sondern in Gottes Wort, das beschreibt, wer der Herr der Kirche ist und was Kirche, was Gemeinde von Jesus ist. Und Luther sagt, allein das, was dort steht, soll die Basis sein. Das predigen die reformatorischen Kirchen seit 500 Jahren, ob sie es leben, stelle ich mal in Frage. Aber dieses Alleinstellungsmerkmal von Gemeinde von Jesus, dass sie ihre Kraft und ihr Wesen aus Gottes Wort bezieht, hat sich nicht verändert. Das zweite, was Luther sagt, das zweite Tool Gottes Gnade, die Basis für Gemeinde und Kirche, dass Gott uns annimmt, nicht weil wir so toll sind, sondern weil er uns liebt, dass wir uns nichts erkaufen können, auch nicht mit schönen Gottesdiensten, mit fettem Lobpreis. Gott liebt uns trotzdem, wir so sind, wie wir sind. Wie ein Vater halt, der sein Kind liebt. Das dritte, der Glaube. Das ist das, was sich Gott von uns wünscht als Antwort. Keinen sozialen Aktivismus oder Aktionismus. Nicht Umweltschutz und Mitmenschlichkeit. Das sind alles wunderbare Dinge, aber das sind Folgen. Aus dem, die erwachsen aus dem, wenn ein Mensch Gott wirklich glaubt, vertraut. Das griechische Wort für Glauben, das kommt aus der Seefahrt. Das heißt, Pistis heißt dort Glaube. Und das heißt so viel wie festmachen. Und so wurden die Schiffstaue bezeichnet, mit denen man diese großen, schweren Schiffe, die Handelsschiffe, die die Griechen durchs ganze Mittelmeer geschickt haben, an Pollern festgemacht hat. Wer von euch schon mal Schifffahren war, der weiß, wie so ein kleines Tau, also ein Tau in der Größe, in der Dicke, hält Kreuzfahrtschiffe faszinierend. Und dieses Wort verwendet das Neue Testament für Glaube, für Vertrauen, für unser Leben an Gott festmachen. Wunderbar. Und das vierte, Christus. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Jesus ist der, der uns verbindet. Er als Person. Es ist interessant, anlässlich des Jubiläumsjahres hat eine Bremer Kirchgemeinde eine Schrift herausgegeben zum Jubiläumsjahr der Reformation. Und die Pfarrerin Dörte Friemel, cooler Name, die schreibt in dieser Schrift: Ich glaube, dass Gott nur einer für alle Menschen ist. Gleichgültig, ob wir ihn Gott, Allah, großer Geist oder anders nennen. Den allein selig machenden Weg zur Wahrheit des Glaubens zu Gott kann es nicht geben. Das ist der Schuh des Manitou. Erschreckend, wenn das eine christliche Theologin schreibt. Wir haben bei uns in der Gemeinde, in Zwickau und der Luthergemeinde, sehr, sehr viele Menschen, die vorher Muslime waren. Das habe ich ja schon mal erzählt. Wir haben in den letzten 5 Jahren über 100 Menschen getauft, die vorher keine Christen waren, sondern Muslime waren. Und wir hatten vor 14 Tagen einen relativ spektakulären Einbruch in der Kirche. Am Sonntag kam ein Mann nach dem Gottesdienst, den schickte jemand zu mir und sagt, da kommt ihr noch mit einer Tischdecke auf den Kopf, mit dem musst du mal reden. Und dann kommt er mit so einem Tuch auf den Kopf und sagt, er möchte hier jeden Tag rein, er möchte das zu seinem neuen Gotteshaus machen und möchte hier zu Allah beten. Ich sage, tut mir leid, geht nicht. Im Mittwoch dieser Woche rief mich ein Mitarbeiter an, der gerade in der Kirche rumwuselte und sagte, Jetzt ist gerade einer hier übers Dach eingebrochen. Lutherkirche, Dach, Zwickau Lutherkirche, etwa doppelt so hoch wie diese. Ein Blitzableiter hoch, irgendein Dachfenster, das hat er nämlich aufgekriegt, rein, ist in die Kirche rein und hat dort von unserem Altarkreuz und von dem anderen Kreuz die Christusfigur abgenommen und ist dann über eine Türe wieder ausgebrochen, noch ein bisschen was anderes kaputt gemacht und hat die dann mitgenommen und ist in eine andere Kirche der Stadt gelaufen und hat gesagt, hier, ich lasse das mal hier. Die Polizei hat ihn dann geschnappt. Wir wussten auch, wer es ist. Passiert sowieso nicht, wenn die den schnappen. Nächsten Tag stand er schon wieder da. Aber das Faszinierende für mich war, diesen Mann hat die Person Christus gestört. Es hat ihn so sehr bewegt, diesen tiefgläubigen Muslim, einen Taliban aus dem Süden von Afghanistan. Unsere Afghanen haben das dann rausgekriegt, wer das ist. Dieser Mann hat noch ein Verständnis dafür, wie aufregend Jesus ist. So sehr, dass er ihn runterruppt vom Kreuz und aus dieser Kirche, die er sich zu seiner Moschee in seinem Wahn machen will, entfernt. Was haben wir aus Jesus gemacht? Wer ist Jesus für uns? Der Mann, dem die Frauen vertrauen, der Freund der Witwen und Waisen? Oder ist er unser Herr? Luther hat das gesagt. Luther sagte, Jesus ist mein Herr. Und alles andere ist nicht christliche Theologie, ist nicht christlicher Glauben. Aber da solche Dinge wie das, was die Frau Friemel da in Bremen geschrieben hat, mehr und mehr um sich greift in unseren Kirchen, unseren, vor allen Dingen unseren evangelischen Landeskirchen, muss Reformation eine Umkehr, eine Rückbesinnung, eigentlich Thema jeder Kirchgemeinde, jeder evangelischen Kirchgemeinde dieses Jahr in Deutschland sein. Und ich freue mich, dass ihr für den GoX-Gottesdienst das so gewählt habt. Und das ist natürlich problematisch. Wie sieht denn die ursprüngliche Form von Gemeinde von Jesus aus? Was ist denn das, wenn diese sogenannten vier Soli, diese vier Alleinstellungsmerkmale funktionieren? Was soll denn dann passieren? Ich glaube, wir haben es ganz schön schwer heute mit Reformation. Viel, viel schwerer, als Martin Luther das hatte. Gut, der hatte sein Problem mit Papst und mit Bannbulle und mit weggesperrt werden, damit er ja nicht umgebracht wird. Der hat andere Probleme gehabt. Aber wir haben ganz andere Schwierigkeiten, denn wir haben völlig andere Fragestellungen der Menschen, mit denen wir leben, als die Fragestellungen, die die Menschen bewegt hat, die zur Zeit Luthers leben. Und wenn wir dann mal so zurückreisen in das Jahr Luthers, muss man sich fragen, was war denn da so los? Das Abendland war christlich. Es gibt ja auch so eine Partei, die wirbt immer mit dem christlichen Abendland. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, was das ist. Gut, es war alles geregelt. Es gab eine Kirche, ein Papst sorgte für alle. Aber das war überhaupt keine heile Welt. Das gesamte christliche Abendland zur Zeit Luthers, inklusive Martin Luthers, von dem wir das ganz genau wissen, litt unter einer furchtbaren Angst. Unter der Angst, dass man Gott nicht genügt. Dass man die guten Taten, die man damals in seinem recht kurzen Erdenleben nutzen musste, um ja nicht in irgendeiner Art und Weise von Gott bestraft zu werden dafür. Und deswegen ist der Anlass der Reformation Angst. Prediger wie Johann Tetzel, habt ihr vielleicht schon mal gehört, schürten diese Angst und verbreiteten die Lehre vom Fegefeuer. Die Angst, Gott nicht zu genügen, trieb die Menschen damals um. Und die katholische Kirche war clever, die sagte, womit kann man am besten Geschäft machen? Mit Angst, ist auch bis heute so. Und hat gefragt, was tun wir dagegen? Also geben wir den Leuten eine Sicherheit, mit dieser Angst fertig zu werden. Die Angst vorm Fegefeuer bekämpfen wir mit Geld. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, war der Satz von Tetzel. Ein erträgliches Geschäft mit der Angst. Aber ich will das gar nicht mal so mittelalterlich verteufeln. Diese Menschen hatten irgendwo noch ein Gespür dafür, was es heißt, ein sündiger Mensch zu sein. Gott sich selbst dem anderen nicht zu genügen. Martin Luther sagt, okay, diese Angst, die darf ich zu Jesus bringen, ans Kreuz. Das ist eine große Erkenntnis gewesen. Und das predigt er zum Ärger der katholischen Kirche, die schnell erkennt, wie geschäftsschädigend dieser kleine Mensch aus Wittenberg ist. Und letztendlich erkennt die Geschichte, es kommt zum Zusammenbruch des kirchlichen, des gesellschaftlichen Systems des Mittelalters und zumindest zu einer teilweise Reformation der Kirche. Aber ihr lieben Leute, wenn wir auch noch so oft Reformationsjubiläum feiern wollen, das trifft nicht unsere Situation. Was ist unsere Sehnsucht heute? Wir haben keine Angst mehr. Und es ist für mich selbst faszinierend, also noch als junger Mensch habe ich gedacht, dass jeder Mensch Angst vorm Tod haben müsste. Und das ist nicht so. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, nö, habe ich keine Angst, ist alles vorbei und es ist gut. Was sagst du da? Und deswegen, glaube ich, geht so vielen Menschen in unserem Land trotz viel gepushten Reformationsjubiläum dieses ganze Reformationsgedöns ein Kilometer am Gesäß vorbei. Wir haben andere Fragestellungen. Wir wollen gesund leben. Okay, wir wollen lange leben. Wir wollen die Rentensicherheit, Reisemöglichkeiten, Arbeit und Geld. Das sind Sehnsüchte, die man vielleicht noch aus dem postmodernen Menschen heute rauskitzeln kann. Sehnsüchte, die von den schicken Wahlplakaten, die um uns herum hängen, dann bedient werden sollen. Wahlplakate oder Wahlpropaganda ist ja immer so ein Indikator, so ein Spiegel für gesellschaftliche Fragestellungen. Und natürlich ist uns auch klar, wer sich dem entgegenstellt, wer dem anderen was wegnehmen will oder von wem man nur denkt, dass er dem anderen was wegnimmt, der wird bedroht und bekämpft, Migranten, Sozialschmarotzer, all diese ganzen Dinge, die uns um die Ohren fliegen. Merkt ihr den Unterschied zur Zeit Luthers? Diese Fragestellung nach Gott ist völlig weg und völlig überlagert von ganz anderen Fragestellungen. Und zwar gravierend überlagert dahingehend, dass die Menschen damals eine Sehnsucht nach dem Jenseits hatten und wissen wollten, was passiert mit mir dann nachher. Und diese Sehnsucht gibt es nicht mehr. Zumindest nicht unter den Menschen in der Stadt, in der ich lebe, in dem Stadtviertel, wo wir arbeiten mit der Lutherkirchgemeinde, die das sozial schwächste Stadtviertel der Stadt Zwickau ist. Dort haben die Leute ganz andere Probleme, nämlich wie sie mit ihrem Diesseits klarkommen. Was auf dem nächsten Hartz-IV-Bescheid steht. Ob sie ihre Miete bezahlen können. Und so weiter und so weiter. Und deswegen denke ich, dass das Reformationsjubiläum viele dieser Leute überhaupt nicht interessieren kann, weil Luther mit seiner Reformation in der damaligen Zeit zunächst erstmal die Lösung für ein Problem anbietet, das wir heute überhaupt nicht mehr haben. Und das macht uns Christen zu Leuten, die in einem ganz, ganz großen Dilemma stehen. Wir müssen den Menschen ein Defizit erklären, das sie haben, aber das sie nicht zu erkennen bereit sind. Das ist die große Schwierigkeit, ihr Lieben, in der wir als Christen heute leben. Anders ausgedrückt, wir Christen reden davon, dass Gott eine innere Leere füllen will, von der der Gegenüber gar nichts weiß. Denn den meisten Menschen geht es trotz dieser Probleme, die wir haben, ja doch gar nicht so schlecht. Schuld, Sünde, Ewigkeit. Die Begriffe, die Luther verwendete, interessieren den naturbelassenen Bahnhofsvorstädter in Zwickau nicht mehr. Und wenn ich manche Menschen in unserem Stadtviertel treffe und denen sage, du brauchst die Vergebung deiner Sünden, dann kann ich denen das zwar sagen, aber ob ich das auf Deutsch, Russisch, Arabisch, Persisch, Griechisch oder Latein sage, ist völlig wurscht, weil er es nicht versteht. Es kommt nicht in seinem Leben vor. Ich glaube, selten hatten es Christen in Europa so schwer, ihre Botschaft an die Frau oder an den Mann zu bringen. Und das liegt nicht daran, dass wir alle satt sind von Medienkonsum oder sonst was, sondern dass wir in einem völlig anderen Grundwerten leben, als der Mensch, den Martin Luther begegnet ist. Noch nie gab es in Europa mehr Atheisten als Menschen, die an irgendwas glauben. Das gab es in der ganzen Geschichte Europas noch nie. Mitten in Europa liegt die Welthauptstadt des Atheismus. Es gibt ein Stadtviertel einer Großstadt in Deutschland, in dem 0,04% der Menschen an irgendwas glauben. Die anderen sind wirklich Atheisten. Könnt ihr euch denken, wo das ist? Nee? Berlin? Berlin-Marzahn. Ja. 0,04% irgendeiner Religiosität. Und auch die größte religiöse Gruppe in Deutschland sind Atheisten. Da haben zwar manche einen Taufschein und manche stehen auch in irgendwelchen Karteien in unseren Gemeinden, aber sie sind Atheisten. Das heißt, die Menschen heute, die leben nicht in Angst, sondern sie leben in einer ich-bezogenen Gefangenheit. Und das, glaube ich, macht es vielleicht noch schwieriger, weil man dem noch schwerer begegnen kann als Angst. Der Mensch steckt heutzutage in einem Gefängnis. Vor 25, 30 Jahren schon hat mal der Bischof der Kirchenprovinz Sachsen, Axel Noah, hat einen Satz gesagt, den Michael Herbst immer wieder zitiert. Er sagte, der postmoderne Mensch hat vergessen, dass er Gott vergessen hat. Ich habe das Zitat gar nicht ganz hier drauf, sehe ich gerade. Wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Und das ist eine Tatsache, mit der wir uns abfinden müssen. Wir müssen Menschen sagen, dass sie überhaupt mal wieder an Gott denken sollen. Und das ist unsere ganz große Schwierigkeit. Und wir müssen Menschen sagen, dass es bei Gott immer ums Eingemachte geht. Nicht nur an irgendwelchen Fassadenmalereien unseres Lebens. Und als Verkündiger von Jesus komme ich nicht umhin zu sagen, Mensch, wenn du Jesus nicht in deinem Herzen, in deinem Leben hast, dann hast du ein Defizit, das sich auf alle Bereiche deines Lebens auswirkt. Und das ist schwierig. Und das will keiner hören. Unsere Kirchen sind nicht leer, weil nicht gut gepredigt wird oder weil wir nicht tolle Musik haben. Unsere Kirchen sind leer, weil die Leute gefangen sind in ihrer Gottvergessenheit. Und das trifft euer Dorf, oder Wittendorf ist Stadt, ne? Stadtteil. So wie meine geliebte Bahnhofsvorstadt in Zwickau. Wir leben mit einer Mehrzahl von Menschen zusammen, die in dieser Gefangenschaft leben. Und ich denke, das ist das große Problem, mit dem wir uns stellen müssen. Wir müssen als Christen von Defiziten reden, auch wenn uns das oft genug vorgeworfen wird. Viele Verlautbarungen der evangelischen Kirchen im Augenblick versuchen das genau zu vermeiden. Und damit werden sie flach und beliebig. Wenn ich den Menschen immer nur sage, ihr seid ganz toll, dann sagen die, ach, das höre ich auch von anderen, warum soll ich denn in die Kirche gehen? Wir müssen von Defiziten reden und das ist ein Kampf. Das war der Kampf Luthers. Luther hat von dem großen Defizit seiner Kirche, die er liebte und die er niemals abschaffen wollte, geredet. Und wir müssen neu reden von den Defiziten, die in unserem eigenen Leben sind und im Leben der Menschen, mit denen wir zusammenleben. Natürlich können wir Gott nicht auf ein Antidepressivum reduzieren, klar. Aber wir müssen Klartext reden. Als wir diese Predigtreihe bei uns in der Gemeinde vorbereitet haben, wir machen das immer gemeinsam, jeder Gottesdienst wird bei uns im Team vorbereitet, da hat eine junge Lobpreisleiterin aus unserer Gemeinde gesagt, es ist doch logisch, das habe ich mir mitgeschrieben, weil ich den Satz so gut finde, dass einer Spezies, die Gott als Gegenüber geschaffen hat, etwas fehlen muss, was Gott hineingelegt hat, wenn sie sich von ihm abwendet. Ein Mixer, der nicht mixt, ist vom Arsch. Originalzitat. Und das ist unser Problem. Wir müssen den Menschen sagen, dass sie ein Defizit haben und wir müssen ihnen vorleben, wie man mit diesem Defizit umgehen kann. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und da helfen Botschaften wie Yes, we can oder so nicht, weil wir von unseren eigenen Defiziten manchmal auch reden müssen und sagen, wir kriegen es selber auch ganz schwer hin, aber wir werden von Jesus gestärkt. Paulus schreibt auch im Römerbrief, Alle Menschen sind dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott, danken ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und ihre unverständigen Herzen wurde es finster. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. Jesus sieht meine Defizite und er will sie radikal ändern. Reformation beginnt bei mir. Das ist der schwerste Ort für Reformation. Das, was ich gerade gelesen habe, hier nochmal für euch zum Mitlesen, im zweiten Teil vor allem, wird das deutlich. Es gibt so viele Dinge, wo wir Gott erkennen können. Aber unsere Ratio lässt das nicht zu, unser Denken. Männer wie Darwin oder heute Richard Dawkins oder Stephen Hawking sind Verführer, die Gott ausblenden und die Menschheit in ein geistliches Desaster führen. Man denkt, man ist klug, aber man ist dumm. Wir denken, wir sind klug. Und dieses Denken über unsere eigene Intelligenz, dass wir in unserer Zeit nach den vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte heute an der höchsten Stufe stehen, ist die größte Dummheit. Es ist das Gitter, was wir aufbauen für unser Gefängnis der Gottvergessenheit. Die Gitter und die Mauern, die wir um uns herum stellen, bestehen zumindest hier in Ostdeutschland bei den meisten Menschen aus dem Denken, klug zu sein und an diese Märchengeschichten nicht mehr zu glauben. Wir hatten vor einiger Zeit bei uns in der Kirche, hat eine Grundschule angefragt, ob sie ihre Weihnachtsfeier in der Kirche machen könnten, mit so einer Art kleinen Gottesdienst. Und da schrieb mir dann die Religionslehrerin der Schule, wir würden aber auch gern das Weihnachtsmärchen aufführen. Und damit meinte sie das Krippenspiel. War eine Religionslehrerin, ich sag's mal so nebenbei. Unsere Aufgabe ist, an diesen Gefängnistüren unserer Mitmenschen immer wieder zu rütteln. Sie zu öffnen und sie sagen, schau mal auf dein Defizit. Es gibt in dir etwas, was Gott neu füllen möchte. Luther hat es da viel leichter. Ne? In seiner Zeit war vieles wissenschaftlich nicht so erklärbar wie heute. Entweder der Teufel oder Gott steckten dahinter. Das war ein ziemlich einfacher Dualismus. Aber aus dieser Unfreiheit heraus, denke ich, wenn wir wirklich Reformation wollen, in unserer Gemeinde, in unserem Leben und in unserer Gesellschaft, dann heißt das, wir müssen uns auf einen sehr schmerzvollen Weg begeben. Und der endet nicht heute mit dem Ende der Weltausstellung der Reformation, sondern der geht so lange weiter, bis Jesus wiederkommt, was hoffentlich nicht mehr ganz so lange ist. Und auf diesem Weg müssen uns zwei Dinge sehr klar sein. Das erste, Erlösung, Rettung, wirkliche Freiheit, wird ein Mensch nur erfahren, wenn er sich seiner Defizite bewusst ist. Und das ist die schwierigste Arbeit. Die Defizite bei anderen findet man in der Regel leichter. Die eigenen zu erkennen und ins Licht Gottes zu stellen, das ist die Aufgabe von jedem von uns. Und das muss immer wieder passieren. Nur dann werden wir erneuert vom Geist Gottes, dann wird die Gemeinde erneuert vom Geist Gottes und dann wird durch uns als geistbegabte und geistgesandte Menschen die Gesellschaft erneuert. Und das Zweite, was unbedingt dabei notwendig ist, die Gemeinde, die Kirche von Jesus, darf den Menschen und dem Zeitgeist nicht nach dem Mund reden, sondern muss auf geistliche Defizite auch öffentlich wieder hinweisen. Ansonsten hat sie ihren Auftrag verwirkt. Die Welt erklären, das kann ich bei Maischberger versuchen, da gibt es kluge Leute, die erklären mir die Welt schon. Aber uns von der Welt erlösen, von den Mechanismen dieser Welt, das kann nur Jesus. Und ich denke, wenn Kirche diesen Weg geht, und ich wünsche euch das auch als Gemeinde hier in Wittgensdorf, dann ist Reformationsgedenken, wenn das mal war, Folklore für eine aussterbende Spezies, aber wirkliche Veränderung, Wiedergewinnung dessen, was Gott uns schenkt, ist dann möglich. Und deswegen müssen wir viel mehr über Reformation nachdenken. Nicht im Blick zurück. Dankbar im Blick zurück. Aber vor allem im Blick nach vorne. Unser Herz in das der Gemeinde und in das in den Welten, in denen wir leben. Und Gott segne euch dabei, bei diesem Weg. Amen.